Ich lese den Predigttext, der stammt heute aus dem 1. Petrus, Kapitel 2, die Verse 16 bis 25. Ihr seid freie Menschen, doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott, achtet den Kaiser. Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herrn unter und er erweist ihnen uneingeschränkten Respekt, nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Es verdient nämlich Anerkennung, wenn jemand, der zu Unrecht leidet, sein Leiden geduldig erträgt, weil er entschlossen ist, Gott treu zu bleiben. Oder hättet ihr irgendeinen Grund, stolz zu sein, wenn ihr wegen einer Verfehlung bestraft werdet und die Schläge standhaft ertragt? Aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut, und dann standhaft bleibt, das findet Gottes Anerkennung, denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, so dass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht.
Guten Morgen. Ich bete zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Text, danke für die Zeit, die wir heute Morgen hier zusammen haben dürfen. Danke, dass du schon in der Antike in schwierige, in ungerechte Situationen hineingesprochen hast. Und ich möchte dich darum bitten, dass du das auch jetzt tust, dass du in unsere Situationen hineinsprichst, die festgefahren sind, wo wir zu kämpfen haben, wo wir mit Ungerechtigkeit zu kämpfen haben. Amen. Ja, wir machen heute weiter mit unserer Predigtserie Glauben in der Stadt. Und ich dachte diese Woche, dass mit unseren Predigtserien kann man eigentlich fast so ein bisschen ausdrücken, wie man auch über Fernsehserien redet. Im Frühjahr lief eigentlich schon die erste Staffel dieser Serie. Da hat uns das Thema mit dem Glauben in der Stadt und der Petrusbrief schon mal beschäftigt. Und heute sind wir sozusagen in der zweiten Staffel und der dritten Episode angekommen. Und das heißt, auch wenn ihr jetzt gerade neu mit dazukommt und gerade neu einsteigt, könnt ihr später online gehen und ganz viel Predigtmaterial binge hören. Und wir haben uns, wie gesagt, schon länger, das ganze Jahr mit dieser Frage auseinandergesetzt, wie wir denn unseren Glauben so hier im Herzen der Stadt Berlin auf eine Art und Weise ausleben können, die zu dieser Stadt passt, die zu unserem Umfeld passt. Ja, wie sich unser Glaube hier auf eine Art und Weise entfalten kann, der hilfreich ist für uns und für die Leute, mit denen wir unmittelbar zu tun haben. Und Alex hat das vor ein paar Wochen in der Pilotpredigt zu dieser Staffel so formuliert, dass wir immer wieder in einer unglaublichen Spannung stehen. Und dass immer wieder darum geht, so einen Wege zu finden, wie wir diese Spannung aushalten können. Und letzten Sonntag ging es zum Beispiel um Einfluss, Macht und Glauben und eben die Spannung, dass wir zwar von unserem Glauben her durchaus auch zu Überzeugungen kommen, durchaus auch Inhalte vertreten, dass aber eben genau eine Kernüberzeugung ist, jetzt diese Inhalte oder diese Überzeugung nicht mit allen Mitteln durchzusetzen. So, da ist eine Spannung. Und ich finde auch der Text heute macht eine unglaubliche Spannung auf. Der erste Satz in unserem Text lautet, ihr seid freie Menschen. Ihr seid freie Menschen. Aber keine drei Sätze weiter geht es dann schon um Sklaverei. Und der Satz lautet, ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter. Ja, wie geht das zusammen? Wie kann Petrus die gleichen Menschen so im selben Atemzug als freie Menschen ansprechen und gleich später als Sklaven? So wie müssen sich die versklavten Menschen gefühlt haben, die diesen Brief gelesen haben, die diesen Text gehört haben? Und auch für uns ist das, glaube ich, so eine Frage, was das bedeutet für die festgefahrenen Situationen, für ungerechte Situationen, die wir erleben, wie Merlin das ja auch in der Begrüßung so beschrieben hat. So auch wenn wir im Gegensatz zu den Sklaven in der Antike eigentlich eine große persönliche Freiheit genießen, ja, gibt's doch auch bei uns so Situationen, wo wir gefühlt keine Wahl haben, wo wir Ungerechtigkeit ausgesetzt sind und wo wir manchmal auch nicht aus unserer eigenen Haut raus können. So. Oder wo wir manchmal vielleicht auf der Suche nach einem Job sind und wenn es halt gerade nicht den gibt, den wir wollen, dann können wir uns auch nicht backen. Oder wir sind auf der Suche nach einer bezahlbaren neuen Wohnung, aber wenn sie halt nicht da ist, so, dann können wir sie auch nicht einfach bauen. Und dieser Text lässt sich, glaube ich, jetzt weder auf so eine klassische Motivationsrede reduzieren, im Sinne von, ihr seid eigentlich so frei, ja, ihr könnt das schon schaffen, es gibt keine Situation, die so ausweglos ist, dass ihr sie nicht umbiegen könntet, wenn ihr es nicht irgendwie wolltet. Und gleichzeitig ist es aber auch nicht so ein achselzuckender Text, der eben einfach nur sagt, ja, es gibt halt Sachen, mit denen muss man sich einfach abfinden. Sondern ich finde, der Text macht hier so eine Spannung auf und erhält so eine Spannung, die nochmal eine andere Option aufmacht als diese beiden, die ich gerade genannt habe. So eine neue Option von unserem Glauben her, mit solchen Situationen umzugehen. Und ich habe das für die Predigt mal in die folgenden beiden Fragestellungen aufgeteilt. Nämlich erstens, inwiefern sind wir trotz solcher ungerechter, festgefahrener Situationen frei? Inwiefern kann Petrus hier Sklaven als freie Menschen ansprechen? Und dann zweitens, worin äußert sich denn diese Freiheit konkret? Wie sieht das aus? Und ich werde für beide Punkte das jeweils so machen, dass ich erstmal versuche nachzuvollziehen, wie diese Situation in der Antike für die Sklaven ausgesehen hat und dann auf unsere Situation, auf unseren Kontext kommen. Zum ersten Punkt, inwiefern sind wir frei? Inwiefern sind Sklaven in der Antike freie Menschen? Inwiefern kann Petrus das so formulieren, sie so ansprechen, ohne dass das zynisch ist? Ja, ab Vers 18 spricht Petrus ja hier die Sklaven so ganz direkt an, ihr Sklaven. Und wenn ich ehrlich bin, dann würde ich mir an der Stelle jetzt eigentlich so eine flammende Rede gegen die Sklaverei wünschen. Ja, so ein klares Statement, wie ungerecht das ist. Und vielleicht sogar so ein Aufruf zur Revolution, zum Umbruch. Lasst uns das ändern, ihr seid freie Menschen. Lasst euch diese ungerechte Unterdrückung nicht mehr bieten. Und es gab durchaus solche Sklavenaufstände in der Antike, die wurden allerdings in der Regel gewaltsam niedergeschlagen und haben genau nichts bewirkt, außer vielleicht eine Verschlechterung der Umstände. Und eins der Dinge, was da fehlte, war so eine Substanz, so ein ganz grundlegender gesellschaftlicher Wandel. So, wenn wir heute Sklaverei hören, und setzen wir einfach schon so ganz viele Grundlagen wie Gleichberechtigung, eine Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz, eine unantastbare Menschenwürde. Lauter solche Dinge setzen wir voraus. Aber es war eben damals ein patriarchalisches System, in dem der Hausherr das Sagen hatte und alle Mitglieder seines Haushalts, insbesondere die Sklaven, mussten eben machen, was er sagt. So diese Grundlage für so eine Freiheit war überhaupt gar nicht gegeben. Und ich glaube, der Petrusbrief setzt jetzt genau an diesem Punkt an. Ich glaube, er legt erstmal so eine fehlende theoretische Grundlage für soziale Gleichheit. Er ruft jetzt noch nicht offen zur Revolution auf, aber er hüllt so dieses Konzept der Sklaverei von innen aus. Und er macht das, indem er die Menschen hier nicht von ihrem sozialen Status her anspricht, sie nicht von ihrem Status als Sklaven her definiert, sondern von ihrem Status vor Gott. Und das Konzept der Sklaverei, das baut ja immer, hat als theoretische Grundlage so eine Abwertung der Menschen. Wenn man sich zum Beispiel die Ursachen von Sklaverei in der Antike vor Augen hält, dann wird das recht schnell deutlich, wie das funktioniert hat. Sklave war man zum Beispiel, weil man in der Sklaverei geboren wurde, so wegen seiner Herkunft. Oder Sklave konnte man auch werden, wenn man sich tief verschuldet hat und da nicht mehr rauskam, keine Mittel mehr hatte. Du bist weniger wert aufgrund deiner Herkunft, du bist weniger wert aufgrund Fehlern, die du gemacht hast, wie du mit deinen Ressourcen umgegangen bist. Und solches Selbstverständnis, womit die Sklaven aufgewachsen sind, was ihnen eingeimpft war, das zementiert natürlich dieses Prinzip der Sklaverei. Und genau diesem Selbstverständnis hält Petrus hier im Text Christus entgegen. Christus wird ganz am Ende dieses Textes als guter Hirte beschrieben, der seine Schafe beschützt und über sie wacht. In den Versen direkt davor macht Petrus dann auch solche Aussagen, wie dass Christus unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz getragen hat und dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Und für die Sklaven bedeutet das, welche Fehler ihr auch immer begangen habt, ja, was auch immer eure Herkunft ist, was auch immer eure Sünden sind, die die Gesellschaft euch so vorhält, Christus hat sie an seinem Leib ans Kreuz getragen. Ja, sie sind bedeutungslos. Ihr seid frei, ihr seid geheilt davon. Ihr seid Teil der großen Schafherde Gottes. Ihr gehört vollwertig dazu, ihr seid vollwertige, gleichwertige Menschen. Und Petrus macht das hier ganz geschickt in diesem Text. Diese Aussagen, die er hier macht, die stammen allesamt aus dem Prophetenbuch Jesaja, so ein altes Prophetenbuch voll von Gottes Worten, die eigentlich an sein auserwähltes Volk gerichtet waren. Und indem Petrus jetzt genau diese Worte, diese Zusagen auf diese eigentlich nicht israelitischen Sklaven anwendet, bringt er damit zum Ausdruck, dass sie vielleicht in dem römischen Reich, in dem Umfeld, wo sie gerade leben, nicht als vollwertige Bürger angesehen werden. Aber in einem anderen Kontext sind sie es. Im Reich Gottes sind sie es. Und das, sagt Petrus immer wieder, ist das Entscheidende. Und auf diese Art und Weise hat der Glaube den Sklaven so einen ganz neuen sozialen Marker gegeben, ein neues Selbstverständnis. Es war noch keine offene Revolte, noch kein Aufstand gegen die Sklaverei, aber es hat sie ausgehöhlt. Es hat ihr innerlich die Grundlage genommen und das findet sich auch in ganz vielen anderen Texten im Neuen Testament. Paulus formuliert das mal ganz zugespitzt, ganz ausdrücklich in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth und sagt, ob du frei bist oder nicht, spielt letztlich keine Rolle. Denn wenn du ein Sklave warst, als du in die Gemeinschaft mit dem Herrn gerufen wurdest, bist du jetzt durch den Herrn ein freier Mensch. Und ich glaube, in diesen Worten, auch wenn sie erstmal theoretisch sind, steckt eine Substanz, steckt eine Kraft, die den Sklaven mitten in ihrer ungerechten Situation ein Selbstverständnis gegeben hat, sich eben als freie, vollwertige Menschen zu sehen und zu verstehen und entsprechend zu leben. Das erstmal zur Situation in der Antike. Und ich finde auch, wenn wir keine Sklaverei mehr haben, wenn wir uns nicht so verstehen, haben wir solche ungerechten gesellschaftlichen Normen auch bei uns. Ja, es gibt keine Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen, es gibt keine Lohngleichheit zwischen Ost und West. Es gibt viele Jobs, gerade im sozialen Bereich, die für die Leistung, die man dort erbringt, vergleichsweise schlecht bezahlt sind. Das sind nur mal so ein paar Beispiele. Und ich glaube, es gibt auch überall und immer wieder so kleine Ungerechtigkeiten, die jetzt vielleicht nicht die Gesellschaft als Ganzes betreffen, aber je nachdem, wie unsere Jobsituation ist, sind wir halt vielleicht nicht der Liebling des Chefs und das spüren wir. So, oder vielleicht gibt's so eine Unternehmenskultur, ungeschriebene Gesetze, lauter solche Dinge, die wir vielleicht gerne ändern würden, die zu unserem Nachteil sind, aber wir können es eben nicht erzwingen. Oder vielleicht bekommen wir einfach nicht so den Job, das Einkommen, die Wohnung oder den Erfolg, den wir uns gerade wünschen. Oder manchmal ist das vielleicht auch mehr einfach so ein Gefühl, dass wir irgendwie in unseren Gewohnheiten, in unseren Verpflichtungen feststecken und da nicht rauskommen. Und ich finde, auch da sind dann solche Motivationstalks, solche Aufrufe zum Aktionismus im Sinne von du kannst alles erreichen, wenn du nur willst, nur wenig hilfreich. Ja, es gibt's inzwischen auch so in der Form von netten kleinen Videos, so von guck dir an, wie die Kinder laufen lernen und so, die fallen immer wieder hin, aber sie geben nie auf, so, sondern sie stehen immer wieder auf und probier's einfach so lange wie möglich weiter und gib nie auf. Das gibt's auch in Predigtform. Im Sinne von, wenn du einfach nur genug glaubst, wenn du vielleicht genug betest oder so, dann wird Gott deine Situation schon verändern. So, bleib einfach dran. Aber ich muss ehrlich sagen, ich find das manchmal fast zynisch, weil ich genug Menschen kenne oder auch die Erfahrung gemacht habe, dass man manchmal in einer unbefriedigenden Situation feststeckt und das jetzt nicht daran liegt, dass man nicht alles versucht oder dass man nicht motiviert genug ist. Und ja, ich glaube, Gott kann tatsächlich so eingreifen und Situationen verändern. Dafür bete ich auch selbstständig. Aber ich finde, Petrus macht in diesem Text einen viel grundlegenderen, einen viel wesentlicheren Punkt auf. Und zwar, dass so diese ganzen gesellschaftlichen Marker, ich ziehe das jetzt einfach mal so am Berufslebensbeispiel durch, aber die wir zum Beispiel eben im Berufsleben haben, so wie weit es jemand gebracht hat, ob jemand es geschafft hat, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen, wie viel jemand verdient und so weiter, dass solche Marker nicht das Entscheidende sind. Sondern dass der Glaube uns da so eine komplett andere Sichtweise, eine komplett andere Brille gibt, durch die wir einander, durch die wir andere und durch die wir vor allem auch uns selber beurteilen können. Und ich glaube, wer zum Beispiel schon mal so länger auf Jobsuche war und sich das Ganze dann wesentlich schwieriger gestaltet hat, man doch mehr Absagen bekommen hat als erwartet, der weiß, dass das durchaus anfangen kann, dann irgendwann an unserem Selbstverständnis, an unserem Selbstvertrauen zu nagen. So, wir fangen an uns oder vielleicht auch an unserer Berufswahl zu zweifeln. Oder ich glaube, wir sind manchmal auch schnell irgendwie dabei, so Leute vielleicht aufgrund ihres Jobs oder anderen Merkmalen so als interessante oder doch eher uninteressante Personen einzusortieren. So, wir bewundern manche Leute, wir haben Mitleid mit anderen und so schön das ist, wenn man in schwierigen Situationen Mitleid bekommt, die Bewunderung wäre mir doch eigentlich immer lieber. Oder vielleicht haben wir auch irgendwie so ein Ideal oder ein Karriereziel oder irgendwas im Kopf, was wir bis zu einem bestimmten Zeitpunkt mal erreicht haben wollen, was wir bewegen wollen. Oder noch viel schlimmer, wir sehen irgendwo auf einem Social-Media-Profil von jemandem, mit dem wir zusammen den Abschluss gemacht haben, wie weit sie es inzwischen gebracht haben. Und es wurmt uns zutiefst, dass wir da nicht sind. Und der Glaube nimmt diesen Bewertungsmustern die Grundlage. So, er untergräbt die Bedeutung von jeglichen Labeln von Hartz-IV-Empfänger bis erfolgreicher Start-up-Unternehmer. So, von obdachlos bis Miethai. Er schafft auf so einer ganz grundlegenden Ebene erstmal Freiheit von der Sklaverei unserer sozialen Einstufungen und gibt uns ein neues Selbstverständnis. Und wenn wir in einer Situation sind, die ungerecht, die festgefahren ist und in der wir jetzt keine Veränderung erzwingen können, dann bietet der Glaube vielleicht nicht unbedingt jetzt die beste und unmittelbarste Waffe für die schnellste Veränderung, aber bietet so eine Grundlage, so eine Substanz dafür, dass wir uns selbst und auch andere nicht von unserer Situation, von unserem Erfolg oder unserem Misserfolg her definieren. Und ich glaube, das kann durchaus so aussehen, dass wir immer weiter auch für Erfolg, für gute Jobs, für lauter solche Dinge beten, für eine gute Arbeitsatmosphäre und so weiter. Mein Arbeitsumfeld ist ja diese Kirche hier und lasst uns weiter für diese Kirche beten. Lasst uns weiter für gute neue Jobs beten, wo wir sie brauchen. Aber lasst uns auch unseren Glauben nicht darauf reduzieren. Lasst ihn uns mehr sein lassen als nur so ein Mittel zum Zweck für die Dinge, die wirklich für uns zählen, sondern lasst ihn uns auch mal als das Ding stehen lassen, das wirklich zählt. Und das uns mitten in unseren Selbstzweifeln, unseren Ambitionen und so weiter erden kann. Dass uns daran erinnern kann, dass wir freie Menschen sind. Soweit mal die theoretische Grundlage. Und in der Praxis, finde ich, ist das dann eben häufig nicht so leicht, dass wir uns eben nicht doch von den Situationen, in denen wir sind, immer wieder runterziehen lassen. Und damit komme ich zum zweiten Punkt und der Frage, worin sich denn jetzt diese theoretische, diese grundlegende Freiheit ganz praktisch äußert. Wo wird das denn greifbar? So, Petrus beschreibt das ja für die Sklaven hier im Text so, dass sie sich jetzt als freie, gleichwertige, selbstbewusste Menschen dazu entscheiden sollen, ihre Herren zu achten und ihnen weiter zu dienen. Und ich finde, im ersten Moment kann das schon ein bisschen so klingen, als ob sie sich jetzt eben einfach doch wieder mit ihrer Situation abfinden sollen. Ja, so dient euren Herren, nicht weil ihr Sklaven seid, nicht weil ihr sozial dazu verpflichtet seid, sondern weil ihr als freie Menschen euch dazu entschieden habt. Na toll. Ja, wo ist der Unterschied? Wenn das am Ende das Resultat ist, ist das nicht auch so ein bisschen einfach nur die Situation schön geredet? Inwiefern ist das ein Ausdruck ihrer Freiheit? Inwiefern bewirkt das vielleicht sogar in irgendeiner Form einen sozialen Wandel, irgendeine Veränderung der Situation? Und das wird vielleicht nicht im ersten Augenblick deutlich, aber was zum Beispiel dabei hilft, ist, wenn man sich vor Augen hält, dass dieses Prinzip, die eigene Freiheit dazu zu nutzen, anderen zu dienen, ja nicht nur exklusiv für die Sklaven gedacht war. Ja, Petrus begründet das hier mit keiner Silbe damit, dass die Menschen Sklaven waren, sondern er legt als Grundlage, als Begründung dafür das Vorbild von Christus. So, und das gilt für alle Menschen. Und Paulus sagt das in dem Vers, den ich gerade im ersten Punkt schon zitiert habe, sehr ausdrücklich. Ich habe den nur zur Hälfte vorgelesen. Und wenn man den zu Ende liest, dann heißt er eben, ob du frei bist oder nicht, spielt letztlich keine Rolle. Denn wenn du ein Sklave warst, als du in die Gemeinschaft mit dem Herrn gerufen wurdest, bist du jetzt durch den Herrn ein freier Mensch. Und wenn du frei warst, als Gott dich rief, bist du jetzt ein Sklave von Christus. Und das heißt, wenn man sich jetzt mal so einen antiken Haushalt vorstellt, in dem jetzt nicht nur die Sklaven zum Glauben gekommen sind, sondern der gesamte Haushalt, Hausherren und Sklaven, dann war die Sklaverei in diesem Kontext, in dieser kleinen Zelle de facto aufgehoben. So, dann war das ein Umfeld von gegenseitiger Achtung und Wertschätzung und gegenseitigem Dienen. So, und da wurde diese prinzipielle, diese theoretische Freiheit sehr schnell sehr greifbar. Dieses Beispiel gibt's auch im Neuen Testament. Wenn ihr wollt, einer der kürzesten Briefe im Neuen Testament ist der Philemonbrief, wo Paulus das dem Philemon definitiv so nahelegt, dass ein Sklave, der ihm entlaufen ist, ihn wieder zu ihm zurückschickt, aber mit der Ansage, behandle ihn wie einen freien Menschen. So, da wird das schon greifbar, da kann man das schon spüren, da kann man das schon nachlesen, da ist das schon im Neuen Testament auch dokumentiert. Aber Petrus spricht ja jetzt hier auch explizit eben Sklaven an, die schlecht und ungerecht behandelt wurden. So, wie hat das für sie ausgesehen? Wo wurde das für sie greifbar? Und wie ich das schon gesagt habe, finde ich das bedeutsam, dass Petrus eben nicht davon daher argumentiert, dass die Menschen Sklaven sind, sondern dass er von dem Vorbild von Christus her argumentiert. Und dieses Vorbild beschreibt er dann im zweiten Abschnitt unseres Textes so, dass sich unter anderem dadurch ausgezeichnet hat, dass kein unwahres Wort über seine Lippen kam, dass er nicht mit Beschimpfungen reagiert hat, als er selbst beschimpft wurde, und dass er seinen Unterdrückern nicht mit Vergeltung gedroht hat. Und ich finde, Beschimpfung ist so ein Begriff, der klingt hier für uns in Berlin so ein bisschen niedlich. Ja, das passiert hier eigentlich ständig, da denken wir uns nichts groß dabei, das ist in der Regel nicht so dramatisch. Aber ich finde, was hier gemeint ist, das hat wesentlich mehr Gewicht. Ja, es war durchaus üblich, dass Menschen zum Beispiel vor ihrer Hinrichtung ihre Unterdrücker verflucht haben, ja, einen Fluch über ihre Richter ausgesprochen haben, sie verdammt haben, dass sie ihnen die Vergeltung der Götter angedroht haben. Und das hatte damals durchaus Gewicht, das war durchaus eine reale Drohung, wo man mit Konsequenzen gerechnet hat. Das war eine Karte, die die Sklaven spielen konnten. Und die Freiheit, ihre Freiheit, kommt jetzt eben genau darin zum Ausdruck, dass sie diese Karte nicht gespielt haben. So, mit anderen Worten, sie haben sich nicht davon, dass sie unmenschlich behandelt wurden, dazu hinreißen lassen, jetzt ihre Herren auf die gleiche Art und Weise zu behandeln. Ja, ihr Handeln war nicht von der Situation ihrer Unterdrückung her definiert, festgelegt und bestimmt. Und Petrus formuliert das dann so, dass sie ihr Leiden geduldig ertragen haben oder dass sie standhaft geblieben sind in dieser Situation. Und der Unterschied ist, also ertragen mussten sie es sowieso, ja, sie hatten in dem Sinne keine wirkliche Wahl. Aber es ist dann eben, der Unterschied wird dann eben darin greifbar, dass sie geduldig und standhaft bleiben. Und ich finde, historisch betrachtet kann man den Punkt machen, dass genau diese Geduld und diese Standhaftigkeit sowohl kurzfristig als auch langfristig einen Unterschied, einen greifbaren Unterschied gemacht haben. Kurzfristig haben sie mit Sicherheit viele Sklaven vor unnötigem Leiden bewahrt. So, sie haben ihren Herren keine zusätzliche Angriffsfläche geboten. Gleichzeitig waren sie ein beeindruckendes Vorbild davon, wie es eben auch gehen kann, wie eine Gesellschaft auch funktionieren kann. Und langfristig hat das Unrecht und die Absurdität der Sklaverei so offensichtlich werden lassen, dass es eben auch einen größeren gesellschaftlichen Wandel herbeigeführt hat. So, der christliche Glaube hat an Einfluss gewonnen und im Fränkischen Reich, es hat lange gedauert, aber im Fränkischen Reich, als das Christentum dann Staatsreligion war, hat das auch dazu geführt, dass die Sklaverei nicht nur theoretisch abgeschafft wurde. Was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet das für unsere festgefahrenen Situationen? Was machen wir mit unserem inneren Freiheitsgefühl, was wir vielleicht haben, wenn wir irgendwo nicht weiterkommen? So wie sieht das für uns aus, standhaft und geduldig zu bleiben und nicht die Vergeltungskarte zu spielen? Und ich glaube eben, das bedeutet nicht, genauso wie das für die Sklaven auch nicht bedeutet hat, uns mit unserer Situation, mit der unbefriedigenden Situation, mit dem Status quo abzufinden. Ja, du brecht aus Beziehungen, aus Jobs, aus was auch immer für schlechten Situationen aus, wo auch immer es möglich ist. Ja, wo ihr nur könnt. Die Aussage findet sich auch im Neuen Testament auf die Sklaven bezogen. Ja, dieser Text will nicht unsere Situation zusätzlich zementieren, sondern er fordert uns dazu heraus, unabhängig von der Situation, in der wir stecken, mit der wir zu kämpfen haben, uns auf andere Weise, an anderer Stelle festzulegen. Ich bin gerade so zur Hälfte durch ein Buch durch, das ich im Sommer angefangen habe zu lesen, das sich genau mit der Frage beschäftigt, wie Menschen aus Situationen rauskommen, in denen sie das Gefühl haben, sie stecken fest, aus ausweglosen Situationen, aus der eigenen Sicht. Und der Autor, ein Pastor aus Chicago, der ganz viele Geschichten, Erfahrungsberichte auch erzählt, macht den Punkt, dass unsere Freiheit in solchen Situationen darin zum Ausdruck kommt, dass wir mitten in unseren Umständen, die wir vielleicht nicht immer ändern können, die Dinge ändern, die wir ändern können. Und er nennt dann 7 Punkte, das sind aber viel zu viele und ich will einfach nur kurz 3 davon nennen. Und zwar sagt er, komm raus aus der Isolation, hör auf die Stimme Gottes und geh die Themen und Dinge an, die du angehen kannst, vor denen du aber vielleicht, die du schon lange vermeidest, so die du nicht konfrontieren willst. Komm raus aus der Isolation, hör auf die Stimme Gottes und geh Themen und Dinge an, die du vielleicht vermeidest und irgendwie, denen du aus dem Weg gehst. Und ich habe diese 3 Themen mal ausgewählt, weil ich glaube, wenn wir in so einer Situation feststecken, so dann stehen wir zumindest auch immer in der Versuchung, so diese Vergeltungskarte zu spielen, bei irgendwem, bei irgendwas die Schuld zu suchen. Und die drei üblichen Verdächtigen für die Schuldigen sind eben andere Menschen, Gott und wir selbst. Indem wir ihnen die Schuld in die Schuhe geben, indem wir sie verfluchen oder auch uns selbst verfluchen und uns zurückziehen, nehmen wir uns genau die Quellen, die uns in unserer Situation Kraft geben und weiterhelfen können. Und ich glaube, es ist ein Ausdruck unserer Freiheit, unseres Glaubens, uns auf diese Quellen einzulassen, uns auf Gott einzulassen, uns auf andere Menschen einzulassen, uns auf innere Kämpfe, die wir haben, einzulassen. Gerade wenn es uns nicht so gut geht, gerade wenn wir keinen Bock auf andere Leute haben, gerade wenn wir mit uns selbst unzufrieden sind und gerade wenn Gott vielleicht ganz weit weg scheint. Andere Predigt hat es mal so formuliert, dass wir diese Freiheit einüben und erleben können, wenn wir Versprechen geben. Und als ein Beispiel für so ein Versprechen nennt er eben auch den Gemeindekontext. Ja, so ein verbindlicher Teil von einer Gemeinschaft, von einer Gemeinde zu werden. Sich festzulegen. Und ich glaube, das hat durchaus eine Bedeutung, das bewirkt vielleicht nicht immer den sofortigen Wandel, den wir uns gerade wünschen. Aber ich glaube, das, was wir hier machen, was wir versuchen zu machen, hier als Gemeinde, als Gemeinschaft, kann durchaus auch kurzfristig und langfristig gesellschaftlichen Wandel bewirken. So kurzfristig erspart es uns, dass wir alleine bleiben mit unseren Situationen, dass wir alleine und unnötig leiden. Und langfristig weiß ich natürlich nicht, kann ich niemand versprechen, ob sie ihren Traumjob finden werden oder ob Frauen jemals gleich für ihre Arbeit bezahlt werden. So, aber mit jeder Person, mit jeder Frau, die sich davon von dieser ungerechten Situation nicht unterkriegen lässt, die vielleicht auch in ihrem Glauben von einer Gemeinschaft dadurch getragen wird, die so eine innere Unabhängigkeit von dieser Situation erreicht und sie ausstrahlt, wird es offensichtlicher, wie schwachsinnig das ist, wie absurd es ist, dass sie für gute Arbeit nicht auch gleiches Geld bekommt. Und ich will abschließen mit einem Zitat, was das nochmal gut auf den Punkt bringt, was ihr auch als einen der Texte zum Nachdenken im Programmheft abgedruckt findet. Das ist von dem christlichen Ethiker Louis Smeads. Zwar sagt er, ich weiß genauso gut wie jeder andere, dass ich mein Leben nicht aus dem Nichts erschaffen kann. Mir ist voll und ganz bewusst, dass vieles von dem, was ich bin und was ich tue, ein Geschenk oder ein Fluch meiner Vergangenheit ist. Aber wenn ich irgendwem ein Versprechen gebe, dann erhebe ich mich über all die Konditionierungen, die mich limitieren. Kein deutscher Schäferhund hat jemals versprochen, bei mir zu sein. Kein PC hat jemals versprochen, eine loyale Hilfe zu sein. Nur eine Person kann ein Versprechen geben. Und wenn sie das tut, ist sie im höchsten Maße frei. Amen.